Es ist 16 Uhr und ich denke, wir sollten pünktlich beginnen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die per Videokonferenz zugeschaltet sind. Alle Mitglieder des Ausschusses haben die Einwahldaten vorher bekommen. Und das Parlamentssekretariat möchte immer wissen, wer heute auch anwesend ist. Und deswegen werde ich die einzelnen Fraktionen durchgehen und beginne mit der CDU-CSU-Fraktion. Wir haben hier zugeschaltet Frau Breher und Frau Landgraf. Ist noch jemand von der CDU-CSU-Fraktion zugeschaltet? Was war der letzte? Frau Landgraf, genau.
Ich habe mich nur gemeldet, ja.
Wunderbar. Sonst hören wir niemanden. Dann haben wir die SPD-Fraktion. Da ist zugeschaltet Frau Breimeier, Frau Ortleb und Herr Rix. Gibt es noch jemanden von der SPD-Fraktion, der zugeschaltet ist?
Frau Rawert.
Frau Rawert ist zugeschaltet. Wunderbar. Und damit kommen wir zur AfD-Fraktion. Da haben wir noch niemanden. Gibt es da jemanden, der zugeschaltet ist und den wir noch nicht gesehen haben? Das ist noch nicht der Fall. Von der FDP-Fraktion ist Frau Bauer zugeschaltet. Noch jemand von der FDP-Fraktion da? Das ist nicht der Fall. Von der Fraktion Die Linke.
Frau Bauer meldet sich gleich.
Ja, Frau Bauer haben wir schon registriert.
Die hat wohl Schwierigkeiten beim Einwählen.
Okay. Die war doch aber eben war sie schon dabei, ja. Na, wir warten mal noch, dass sie dann sich einwählen kann. Von der Fraktion Die Linke ist Frau Achelwilm und Frau Zimmermann hier im Raum. Und von Bündnis 90 Die Grünen ist Frau Schneidewind-Hartnagel und Frau Schaus zugeschaltet. Gibt es noch jemanden von der Fraktion Die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen? Das ist nicht der Fall. Damit danke ich Ihnen für die Unterstützung. Und ich darf noch die Kolleginnen und Kollegen, die uns zugeschaltet sind, um Folgendes bitten. Wenn Sie per Telefon zugeschaltet sind, bitte nicht die Freisprecheinrichtung benutzen. Sonst würden wir alle mithören. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU und der SPD-Fraktion zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung auf der Bundestagsdrucksache 19/27839 durch. Ich begrüße dazu alle Mitglieder des Ausschusses, die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse. Von der Bundesregierung begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke. Herr Zierke, sind Sie da?
Ich bin da. Guten Tag in die Runde.
Wunderbar, danke schön. Die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich begrüße ich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung, die per Videokonferenz teilnehmen. Und ich rufe Sie nacheinander auf und Sie bestätigen mir bitte kurz, dass Sie im Netz sind. Frau Petra Bentkemper vom Deutschen Landfrauenverband Berlin. Sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Wunderbar. Professor Dr. Silke Bothfeld von der Hochschule Bremen.
Ja, ich bin da. Guten Tag.
Dankeschön. Wunderbar. Professor Dr. Ruth Hagengruber von der Universität Paderborn.
Ja, ich bin auch da.
Wunderbar. Sigrid Isser vom Landfrauenrat Hessen. Sind Sie da?
Ja, ich bin auch da. Danke.
Wunderbar. Dankeschön. Frau Dr. Anja Nordmann vom Deutschen Frauenrat.
Ich bin ebenfalls anwesend.
Dankeschön. Dr. Barbara Stiegler aus Bonn. Frau Dr. Stiegler, sind Sie da? Frau Dr. Stiegler war
eigentlich da, hat aber gerade eine schlechte Verbindung. Jetzt ist sie wieder da.
Ich bin auch da.
Wunderbar, danke schön. Danke auch für die Information.
Ja, ich bin da.
Und Frau Professor Dr. Heide Pfarr vom Deutschen Juristinnenverband.
Juristinnenbund ist da.
Oh, Juristinnenbund. Ganz genau. Dankeschön, vielen Dank und herzlich willkommen bei uns hier zur Anhörung. Der Bundesverband der Kommunalen Spitzenverbände konnte heute leider niemanden entsenden. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Ebenfalls wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann auch im Internet abrufbar sein wird. Außerdem möchte ich noch mal darauf verweisen, Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen sind nicht gestattet, es sei denn, Sie sind eine Vertreterin oder ein Vertreter der Medien. Ebenso bitte ich, während der Anhörung natürlich auf die Benutzung der Mobiltelefone zu verzichten. Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind im Internet eingestellt worden und der Ablaufplan für die öffentliche Anhörung ist heute folgendermaßen geplant. Wir haben zuerst die Eingangsstatements von je 3 Minuten der Sachverständigen und anschließend eine Fragerunde von 60 Minuten. Bei der Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Wir haben uns zu Beginn der Wahlperiode darauf verständigt, dass die Fragekontingente der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD-Fraktion in 2 Blöcken verteilt wird, sodass es heute natürlich auch so gehandhabt wird. Und Sie sehen unten, ich hoffe, dass das funktioniert, dass unten die Uhr. Wir werden natürlich, oder ich werde da ganz sehr auf die Zeit schauen, die uns zur Verfügung gestellt wird. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 19/27839. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ihr Eingangsstatement und Frau Bentkemper beginnt. Sie haben das Wort, Frau Bentkemper.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute als Sachverständige hier sprechen zu dürfen. Der Deutsche Landfrauenverband mit deutschlandweit 450.000 Mitgliedern setzt sich seit über 70 Jahren für die Verbesserung der Lebensqualität, Arbeitsbedingungen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen in ländlichen Räumen ein. Und wir begrüßen natürlich ausdrücklich die Gründung der Bundesstiftung und das damit verbundene Stiftungsziel, strukturelle Benachteiligung von Frauen abzubauen, sowie natürlich das Thema Gleichstellung zu institutionalisieren. Vom Ziel der Gleichstellung sind wir noch meilenweit entfernt. Ungleiche Verwirklichungschancen zwischen Frauen und Männern zeigen sich in vielen Lebensbereichen. Gender Pay Gap, dem Fehlen von Frauen in Parlamenten und Führungspositionen und der ungleichen Verteilung von Sorgearbeit, was sich insbesondere in der Corona-Krise verstärkt hat. Unser Fokus liegt auf den Frauen in ländlichen Regionen. Wir wissen, dass hier eine strukturell bedingte, noch stärkere Benachteiligung besteht. Beispielsweise das soziale Versorgungsnetz. Es hapert erheblich an verlässlicher öffentlicher Infrastruktur für Kinderbetreuung jeglicher Art, für Seniorenbetreuung, Tagespflege oder Beratungsangebote. Des Weiteren fehlen Arbeitsplätze, insbesondere für qualifizierte Frauen. Klassische Rollenbilder wirken immer noch stärker und wirken sich direkt auf die Verwirklichungschancen von jungen Frauen in ländlichen Räumen aus. Im Ergebnis wandern immer und vermehrt junge Frauen in die Städte ab, beziehungsweise kommen nach dem Studium seltener zurück. Und die ländlichen Regionen verlieren Arbeitskräfte, Innovationspotenzial, sozialen Zusammenhalt und einfach auch an Attraktivität. Uns Landfrauen ist es daher ein zentrales Anliegen, dass die Stiftung mit ihrer Arbeit die Gleichstellung von Frauen in den ländlichen Räumen im Blick hat und konkret verbessert. Vor allem, wenn es um gleichwertige Lebensverhältnisse geht, müssen die Perspektiven von Frauen konsequent und überall mitgedacht werden. Also unabhängig vom Wohn- und Arbeitsort, Frauen überall müssen sie die Chance haben, am sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Bundesstiftung muss also sowohl bei der Erfassung der Datenlage als auch beim Bereitstellen von Informationen unbedingt die Situation von Frauen im ländlichen Raum berücksichtigen. Gleichstellungspolitische Unterschiede zwischen Stadt und Land sind kaum erfasst. Auch das ist eine Aufgabe für die Stiftung. Selbstverständlich müssen alle Organe der Stiftung paritätisch besetzt sein. Da darf es keine Vorgabe geben, sondern es muss verpflichtend sein. Bei der Zusammensetzung des Stiftungsbeirates sehen wir Änderungsbedarf. Die Bandbreite der Zivilgesellschaft mit nur 4 Plätzen ist wirklich nicht ausreichend abgedeckt. Ebenso wichtig ist es, die gewonnenen Erkenntnisse aus Studien ganz zügig in den politischen Prozess einfließen zu lassen, um die nötigen Rahmenbedingungen einfach zu verbessern, die Frauen und Männer für ein gleichberechtigtes Leben in Stadt und Land benötigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Das war eine fast Punktlandung. Sie haben meine Glocke schon vernommen. Die würde ich eine halbe Minute vor Ende Ihrer Redezeit dann immer, die wird sich diese Glocke dann sozusagen melden. So, danke schön. Die nächste ist Professor Dr. Bothfeld, bitte.
Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen ein paar Anmerkungen aus der politikwissenschaftlichen, genauer der steuerungstheoretischen Perspektive mitgebracht. Ich möchte vorab schicken, ganz grundsätzlich finde ich die Einrichtung der Stiftung für eine gute Sache. Sie schließt eine Lücke im gleichstellungspolitischen Policy-Regime. Sie tut das, was internationale Organisationen empfehlen, und sie vergrößert die Chancen für ein gutes Evidence-Based Policymaking, bringt sozusagen die Regierungspolitik auf einen aktuellen Stand, das Doing. Allerdings habe ich auch vier kritische Anmerkungen. Ich denke nämlich, dass die Wirksamkeit der Stiftung durch eine bessere Einbindung in den Gesetzgebungsprozess noch erhöht werden könnte. Es gibt da drei Varianten. Sie haben sich jetzt für die einfachste Variante entschieden, nämlich die Basis der freiwilligen Inanspruchnahme durch alle adressierten Akteurinnen. Es wäre denkbar, glaube ich, die Beratung durch die Stiftung mit Pflichten zu verbinden und der Stiftung einen festen Platz und Beratungsrechte bei der Entwicklung von Gesetzesentwürfen einzuräumen. Und ein mittlerer Weg, den ich hier im ersten Schritt ganz dringend empfehlen würde, wäre eine proaktive Variante, dass nämlich die Stiftung das Recht bekommt, die Initiative zu ergreifen und Gesetzentwürfe zu beraten. Wenn eine kritische Begleitung der Gleichstellungspolitik der Bundesregierung angestrebt wird, dann sollte das als langfristiges Ziel unter § 3 mit aufgenommen werden und proaktives Handeln ebenfalls schon heute in den Gesetzentwurf mit aufgenommen werden. Zweiter Punkt betrifft die Unabhängigkeit und die Fachlichkeit. Hier denke ich, dass noch sehr viel Luft nach oben ist. Wenn die Positionen politisch besetzt sind in den Gremien, die ausschlaggebend sind, nämlich das Direktorium und der Stiftungsrat, die nämlich über Personal, Ressourcen und Arbeitsprogramme entscheiden, haben wir hier eine politische Besetzung. Ich denke, für den Beginn ist das eine gute Sache, aber es sollte schnell sich bemüht werden, hier einen Übergang zu schaffen, Gremien einzurichten, die durch ihre Fachlichkeit und Unabhängigkeit geprägt sind. Und das wären sicherlich ausgewiesene Personen aus dem Bereich der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Der vierte Punkt ist die Frage der Parität. Ich glaube, dass hier oft verwechselt wird, welche Indikatoren wirklich gut und angemessen für eine gute Repräsentation von Frauen sind. Die Parität bedeutet in diesem Fall, die eben auf das Direktorium und den Stiftungsrat angewendet werden soll, eine Männerquote. Das heißt, besser wäre es hier von einer Mindestquote, Mindestanteil von Frauen von 50% zu sprechen und das so festzuschreiben, weil es ja nicht darum geht, die gleiche Repräsentation innerhalb der Stiftung zu erreichen, sondern eine gute und gleiche Präsentation von Frauen in Gremien, in den Gremien. Und da ist die Parität, glaube ich, dann wichtig. Aber solange die noch nicht erreicht ist, wäre es eine Mindestquote für Männer, diese 50%. Und letztlich habe ich noch den Punkt, dass ich denke, dass die Rolle der Stiftung im Verhältnis zur Ressortforschung noch nicht klar definiert ist. Und hier würde ich mir auch wünschen, dass, wenn die Rolle der Stiftung in der Forschung nochmal neu formuliert wird, dass hier vielleicht auch nochmal dran gedacht wird, das Verhältnis zur akademischen Genderforschung, gleichstellungspolitischen Forschung zu klären. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ebenfalls eine Punktlandung. Und ich bitte jetzt Professor Dr. Hagengruber, bitte.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ruth Hagengrube. Ich bin hier Professorin an der Universität in Paderborn und leite hier zwei Forschungsbereiche, eben einen im Bereich Gender zur Ökonomie und Informatik und einen zur Wissenschafts- und Ideengeschichte. Ich denke, dass dies beides relevant ist in Bezug auf diesen Entwurf. Hier möchte ich auch wiederholen, wir alle sind dafür und denken, es ist höchste Zeit, dass ein solches Gremium geschaffen wird. Ich möchte dennoch vier wesentliche Kritikpunkte wiederholen, die ich auch in meinem Papier dargelegt habe. Also erstens finde ich dieses Konzept der Gleichstellung außerordentlich problematisch. Ich finde es rückwärtsgewandt. Das, was wir brauchen, ist eine Gleichberechtigung, und das bedeutet ein Umbau unserer Gesellschaft in allen Gebieten im Wesentlichen. Der zweite Punkt bedeutet die Inklusion, also in einem Zeitalter, in dem das dritte Geschlecht im Pass steht, ist man hier vielleicht sicherlich auch in einer anderen Weise irritiert, aber die Kolleginnen haben das bereits erwähnt. Der dritte Punkt, den finde ich ebenfalls sehr problematisch, dass es diese nicht klare Darstellung zwischen Ausschusscharakter und Stiftungscharakter. Also 10 Fraktionsmitglieder machen eigentlich einen Unterausschuss. Ich sehe das außerordentlich kritisch. Und ich denke auch, hier mangelt es an Kompetenzen. Dieser Stiftungsrat sollte daher vergrößert werden, sollte mit kompetenten Persönlichkeiten aus einem breiten wissenschaftlichen Feld, mit einer breiten wissenschaftlichen Expertise besetzt werden. Der vierte Punkt, den ich auch sehr überraschend finde, muss ich sagen, ich finde, dass hier das Verhältnis gerade zu Wissenschaft und Öffentlichkeit völlig unterbestimmt ist in diesem Entwurf und dass das wesentlich sein wird. Also daher schlage ich eben auch vor, dass der Beirat erhöht wird und dass dort auch diese Lobbyverbände der Frauen, der Berufsverbände Eingang finden. Dankeschön.
Vielen Dank. Und die nächste ist Frau Isser, bitte. Ihr Statement.
Da bin ich. Ich versuche das jetzt auch mal mit Video. Ich bin die Frau der Basis und möchte mich herzlich bedanken, dass Sie mich zu der Anhörung eingeladen haben. Diese Wahrnehmung unseres Verbandes auf der Bundesebene kommt nicht häufig vor. Wir sind als Landesfrauenräte die letzten Jahre daran, eine bundesweite Vertretung zu schaffen, die es uns bisher nicht gelungen ist. Ich bin Vorsitzende eines Dachverbandes, der derzeit 47 Frauenverbände in Hessen vertritt. Unter den Landesfrauenrätinnen, die es in jedem Bundesland gibt, bin ich die dienstälteste Vorsitzende und ich kokettiere gerne mit meinem Dienstalter. Über 20 Jahre ein Ehrenamt für Frauenverbände, das schafft neben wirklich viel Arbeit einen vielfältigen Überblick. Die Verbände im Landesfrauenrat Hessen sind wie ein bunter Frühlingsstrauß. Von der AG Landesausländerbeirat über die Parteien von Grün bis Gelb, die Kirchen, die Berufsverbände, Gewerkschaften, Parität, Selbsthilfegruppen, kurzum das ganze Spektrum der organisierten Frauen in Hessen. Da uns bisher noch nie Ressourcen zur Verfügung standen, um genau zu ermitteln, können wir Mitgliedszahlen nur schätzen. Es sind ca. 1,2 Millionen Frauen, die wir in Hessen vertreten, vom Teenie bis zur Seniorin. All diese Mitgliedsverbände haben das gleiche Ziel, die Stellung der Frauen in ihren Bereichen zu verbessern. Wir sammeln in unseren Mitgliedsverbänden die Informationen und tragen sie in die Landesregierung. Umgedreht bekommen wir von der Regierung Infos, werden angehört zu geplanten Gesetzesänderungen und sind vertreten in vielen Landesgremien, zum Beispiel Beiräten der Rundfunkanstalten, Präventionstischen, Landespflegeausschuss, um einige zu nennen. An was es fehlt, wurde jetzt häufig schon gesagt. Was gebraucht wird, ist hinlänglich bekannt. Vernetzung ist das A und O. Wissenschaftliche Unterstützung fehlt gerade bei den Landesverbänden. Die gläserne Decke wird hoffentlich durch die Arbeit der Stiftung endlich durchlässig. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ihr nächstes Statement, Frau Dr. Nordmann, bitte.
Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Zimmermann, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär Zierke. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, als Sachverständige für den Deutschen Frauenrat zum Gesetzentwurf zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung Stellung zu nehmen. Die Gründung einer Bundesstiftung für Gleichstellung ist notwendig, um die Gleichstellungspolitik strukturell zu stärken und dem Ziel der Gleichberechtigung näher zu kommen. Ich gehe hier auf 4 zentrale Anregungen aus der Stellungnahme des Deutschen Frauenrats ein. Erstens, der Stiftungsrat soll mit 10 Abgeordneten des Deutschen Bundestags und der oder dem Bundesfrauenministerin politisch besetzt werden und variiert daher je nach politischen Mehrheitsverhältnissen. Der DF regt an, den Kreis der Mitglieder im Stiftungsrat, um Mitglieder aus der Zivilgesellschaft zu erweitern. Denn die Zivilgesellschaft kann unabhängig von politischen Mehrheitsverhältnissen eine konstante Vertretung über Legislaturperioden hinaus sicherstellen. Zweitens, zum Stiftungszweck. Die im Stiftungszweck genannte Beratung sollte in § 3 ergänzt werden, um für die geschlechtsspezifischen Wirkungszusammenhänge von Gesetzen zu sensibilisieren. Der DF schlägt in § 3 Absatz 3 Satz 1 die Ergänzung der, Zitat, gleichstellungsorientierten Gesetzesfolgenabschätzung im Rahmen von Gesetzgebungsprozessen, Zitat Ende, vor. Neben der Nennung einer konstanten Struktur für die Gleichstellungsberichte und Gleichstellungsstrategie sollte im Stiftungszweck des Gesetzes auch die Entwicklung eines Politikmonitoring festgeschrieben werden, das anhand von messbaren Indikatoren für die Überprüfung und das Vorankommen von Gleichstellung in Deutschland sorgt. Drittens, im nationalen Vergleich zu anderen Bundesstiftungen sowie zu Institutionen anderer Politikfelder ist die Finanzierung der Bundesstiftung Gleichstellung mit 5 Millionen Euro jährlich gering aufgestellt. Die Bundesstiftung bräuchte eine höhere Finanzierung, um wirkmächtig zu sein und um alle vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. Viertens, die weibliche Zivilgesellschaft kämpft ständig um die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen. In einem Politikfeld, in dem die Mehrheit der Akteurinnen weiblich ist, verwundert es jedoch, dass ausgerechnet hier eine geschlechterparitätische Besetzung aller Gremien angestrebt wird. Fachliche Kriterien wie wissenschaftliche oder politische Erfahrung sollten entscheidend sein. Mit der Gründung der Bundesstiftung wird ein neues Fundament der Gleichstellungsarbeit gegossen. Der DF erwartet jetzt eine zügige Gründung noch in dieser Wahlperiode. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und die nächste Kollegin, Professor Dr. Fahr, bitte.
Ich bedanke mich für die Einladung. Der Deutsche Juristinnenbund begrüßt das Gesetz zur Einrichtung der Bundesstiftung Gleichstellung und die Verabschiedung dieses Gesetzes noch in dieser Legislatur erscheint dringend notwendig. Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirken der Stiftung ist die Gewährleistung ihrer fachlichen und politischen Unabhängigkeit. Hier gibt es Zweifel, die allerdings bei entsprechendem politischen Willen leicht ausgeräumt werden können. Die Kolleginnen haben das schon dargestellt. Besonders bedenklich sind die Regelungen im Gesetz, wonach die Stiftungsgremien eine paritätische Besetzung angestrebt wird. Ich argumentiere jetzt rein juristisch. Das Direktorium soll ja mit einer Frau und einem Mann zu besetzen sein. Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass das Gesetz auf die Geschlechterfrage der Besetzung eingeht. Auch ist erwünscht, Männer in die Erarbeitung und Umsetzung von Gleichstellungspolitiken einzubeziehen. Allerdings verfehlen die Regelungen dieses wünschenswerte Ziel. Die Formulierung, dass eine paritätische Besetzung angestrebt wird, hat keinerlei Wirkmacht für entsendende Institutionen, wie die Erfahrung belegt. Vor allem aber widersprechen die Regelungen verfassungsrechtlichen Vorgaben. Im Kontext des Engagements und der fachlichen Kompetenzen zum Thema Gleichstellung führen sie zu einer ungerechtfertigten Männerquote. Würde die bei der Besetzung der Position nach Qualifikation vorgegangen, würde der Anteil der Frauen den der Männer erheblich übersteigen. Da das nicht auf eine strukturelle Benachteiligung der Männer liegt, ist die Garantie einer Mindestbeteiligung für Männer nicht gerechtfertigt. Vielmehr ist eine Gesetzesvorschrift aufzunehmen, wonach der Anteil der Männer in den Stiftungsgremien 50% nicht überschreiten darf. Die Politik des leeren Stuhls ist angesagt. Das wiederum ist dringend nötig, denn gerade beim Stiftungsrat besteht die Gefahr, dass aufgrund einer lediglich angestrebten paritätischen Besetzung mehr als zur Hälfte Männer bestellt werden. Eklatant verfassungswidrig ist die Festlegung, dass das Direktorium paritätisch zu besetzen ist. Das ist sogar eine feste Quote, die andere Erwägungsgründe für die Besetzung nicht zulässt. Da davon auszugehen ist, dass für diese Position mehr Frauen als Männer qualifiziert sind, handelt es sich um eine Männerquote, die nicht zu rechtfertigen sind. Allerdings ist eine Regelung, wonach mindestens eine Frau im Direktorium sein muss, nicht nur verfassungsgemäß, sondern auch verfassungsrechtlich geboten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und die letzte auf meiner Liste, Frau Dr. Stiegler, bitte, Ihr Statement. Ja, wir haben sie noch nicht im Bild. Frau Dr. Stiegler, Sie sind dran mit Ihrem Eingangsstatement, bitte. Wir können Sie hier nicht hören. Ihr Mikro ist an, aber wir können Sie nicht hören. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und ich danke erstmal für die Eingangsstatements. Wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe jetzt die Fraktionen nacheinander auf. Es steht allen Fraktionen ein bestimmtes Zeitbudget zur Verfügung für Fragen und Antworten. Sie können die Aufteilung dann der einzelnen Zeiten in dem Ablaufplan sehen. Ich weise noch mal darauf hin, dass ich die Zeiten strikt einhalten werde und bitte auch die Fragestellerinnen, dass sie auf zwei Fragen gehen maximal und zwei Sachverständige diese Fragen, an zwei Sachverständige diese Fragen richten. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten wäre der erste Block. Wer fängt an, bitte?
Herr Breher, wenn ich darf.
Frau Breher, bitte, Sie sind dran.
Frau Vorsitzende, Sie hören mich. Ja. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre Eingangsstatements und dass sie sich bereit erklärt haben, heute ihre Zeit uns zur Verfügung zu stellen. Also vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich möchte beginnen mit Frau Bentkemper. Vielen Dank auch für ihr Statement, was uns ja auch schon schriftlich vorliegt. Sie haben auch in ihrem Eingangsstatement auf die ländlichen Räume hingewiesen und dass es dort besondere Herausforderungen gibt. Im ganzen Bereich Gleichstellung, Sie haben verschiedene Punkte angesprochen und vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie Sie sich das vorstellen, also was die Bundesstiftung tun kann, damit eben Gleichstellung im ländlichen Raum vorankommt, wo Sie die besonderen Herausforderungen sehen und wo Sie eben auch ganz konkreten Unterstützungs- und Beratungsbedarf im ländlichen Raum sehen und was eben diese Stiftung konkret dazu beitragen kann. Mit dieser Frage würde ich anfangen. Und dann vielleicht auch noch einen Blick auf den Bereich des Ehrenamtes richten. Viele in diesem ganzen Fachbereich sind ja auch ehrenamtlich unterwegs. Und es ist eben die Frage, was Sie auch von dieser Stiftung an konkrete Unterstützungs- oder Beratungsbedarf für ehrenamtlich tätige Verbände und Vereine erwarten. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Bentkemper, bitte Ihre Antwort.
Ja, vielen Dank, Frau Rea. Ja, was ist wichtig? Also die lokalen Gegebenheiten im ländlichen Raum und damit auch so die Chancen und Risiken des ländlichen Raumes, die müssen erstmal analysiert werden. Und die Gegebenheiten müssen bekannt sein, um dann wirklich auch konkret unterstützen zu können und zielgerichtet. Und die Besonderheiten des ländlichen Raumes sind einfach, dass wir ganz kleinere Strukturen haben, dass viele Vereine, Verbände vereinzelt agieren und wir nicht überall auch Bündnispartner auf Augenhöhe haben. Und gerade die kleineren Vereine mit kleinen Geschäftsstellen, mit sehr geringen personellen Ressourcen auch, die haben es wirklich auch schwer. Es ist nicht viel hauptamtliche Unterstützung da. Und wenn es dann darum geht, Allianzen einfach auch zu schmieden mit anderen Organisationen, mit anderen gleichstellungspolitischen, mit gleichen Zielrichtungen, dann ist es wichtig, dass man einfach da Kontakte herstellt und die dann auch dauerhaft aufrechterhält. Und als ganz konkrete Unterstützung brauchen wir natürlich diese Stiftung als Ansprechpartner, als Unterstützer und auch als Brückenbauer in der Vereinslandschaft vor Ort. Die Vereine und Verbände müssen die Möglichkeit haben, sich also schnell, unkompliziert und ganz unabhängig uns informieren zu können. Es ist wichtig, der Abruf auch von Zahlen und Daten und Fakten, um wirklich auch die eigenen Forderungen untermauern zu können. Und der Bezugsrahmen ländlicher Raum, der muss wirklich auch Einzug halten in die sozialwissenschaftliche Forschung. Und so diese Kleinigkeiten einfach nur, Vermittlung von ortsansässigen Referentinnen und Referenten zum Thema Gleichstellung und Möglichkeiten wirklich auch aufzuzeigen, wie kann ich sichtbarer werden in meinem Engagement Und wirklich dieses Schaffen von strategischen Allianzen, das ist ganz, ganz wichtig für uns und auch fürs Ehrenamt eine große Unterstützung. Das wünschen wir uns, ja.
Danke.
Vielen Dank.
Dann, dann nehmen wir die nächste Frage, Frau Breer.
Ja, vielen Dank. Die zweite Frage würde sich an Frau Isser richten. Vielen Dank auch für Ihr Eingangsstatement. Sie haben auf Ihre ehrenamtliche Tätigkeit hingewiesen, Ihre persönliche lange ehrenamtliche Erfahrung. Was sagen Sie denn, wie kann die Bundesstiftung tatsächlich die tagtägliche Arbeit der Landesfrauenräte, aber auch der vergleichbaren Organisationen ganz gezielt unterstützen? Was erwarten Sie sich von der Bundesstiftung, mit welchen Auswirkungen einfach auch auf Ihre Arbeit aus Ihrer Sicht? Und worauf müssten wir achten bei der Errichtung der Bundesstiftung, um eben Synergieeffekte mit bestehenden Strukturen auf Landesebene zu erzeugen, aber eben Parallelstrukturen auch zu verhindern?
Vielen Dank.
Das ist ein großer Themenkatalog.
Frau, und wenn das Frau Essen, alles, Sie sind laufen jetzt.
Würde, wäre ich schon ganz begeistert.
Ich, Frau Bentkämper hat ja jetzt schon das ein oder andere angesprochen, das Vernetzen des Informationen holen, das schnell in die Verbände bringen, das ist eigentlich ja unsere tagtägliche Aufgabe des Landesfrauenrats, aber auch wir verfügen über ganz schwache Strukturen und wenn wir da eine Anlaufstelle hätten, eine konkrete Hilfestellung, das würde uns sehr helfen und wie gesagt, gerade die wissenschaftlichen Zahlen und die Forschung, das sind so Sachen, wo wir gar kein, auf der Landesebene gar keinen Zugang haben. Wir sind, gerade auf der, Frau Bertkämpfer sagte das ja, auch gerade auf der ländlichen Ebene sind wir, wobei ich also Land Hessen damit meine, sind wir ja auf der Verwaltungsebene rein auf ehrenamtliche Basis gestellt, eine Halbtags-Geschäftsführerin oder sowas liegt uns zugrunde. Aber das ist ja für den normalen Bereich ja gerade. Die Aufbereitung von Forschungsergebnissen und die wissenschaftlichen Arbeiten zu den genderspezifischen Fragen, die ja ressortübergreifend sind, die werden bei unserer täglichen Arbeit eine große Hilfe. Und ich hatte es vorhin bei meiner Vorstellung schon gesagt, gerade wir in dem Treffen der Konferenz der Landesfrauenräte, wir planen schon einige Jahre eine Bundeskoordinationsstelle. Aber da ist es unwahrscheinlich schwierig und wenn wir das alles aus unseren Ländern da machen sollen, denn das ist für uns sehr schwierig. Wir stellen uns auch oft die Frage bei den Forschungen, warum Fragen wie zum Beispiel der Medizinforschung in erster Linie auf Männer fixiert sind oder Fragen in der Verkehrssicherheit, warum da der Dummy mehr dem Mann entspricht als der Frau. Also das sind all so Sachen, die uns sehr am Herzen liegen. Und wir haben als Arbeitsschwerpunkt von Equal Pay über Equal Care Arbeit die häusliche Gewalt und die Folgen. Und da halten wir jetzt schon die Luft an, wie das aussehen wird nach Corona, wie es da aussieht, die Finanzierung der Frauenhäuser. Das sind alles so Anlaufpunkte, die wir unbedingt gemeinsam klären müssten. Die können wir nicht auf Länderebene alleine klären und unsere Verbände auch nicht. Und der ländliche Raum, das ist nochmal ein großes Problem. Soweit von mir. Ein Riesenthema.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich von hier vorne aus das Wort erteile, weil das wichtig ist fürs Protokoll. Die Kolleginnen und Kollegen erkennen Sie alle nicht an der Stimme. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Ihren Namen nochmal sage. Gut, Frau Breer, Ihre Frage noch. Sie haben noch Zeit.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Isser, ich frage nochmal nach, welche Themen sollte die Stiftung prioritär bearbeiten? Also Sie haben viele Themen genannt, uns alle fallen viele Themen, glaube ich, ein. Aber wo sehen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus den dringlichsten Handlungsbedarf? Und ich glaube, dann ist die Zeit um.
Genau, anderthalb Minuten haben Sie noch, Frau Isser. Sie sind dran, bitte.
Danke, jetzt habe ich ganz brav gewartet. Entschuldigung. Ja. Das Vernetzen, das Bündeln, das Steuern und das Fördern, Das sind die Impulse, die ich mir von dieser Stiftung erwarte und mit der ich dann viel leichter in meinem Verband arbeiten könnte. Die Ergebnisse aus den Ländern in die Politik zu tragen und umgedreht die Ergebnisse aus der Politik in die Länder zu tragen, das wäre für uns unwahrscheinlich hilfreich. Und wie gesagt, Wissenschaft und Forschung, da kommen wir so gut wie gar nicht dran. Und ich habe das jetzt gerade beim Lesen der Ergebnisse, das hat mir so viel gebracht. Aber da fehlt uns die Zeit und die Zugänge. Und das zu vernetzen und zu verbündeln, das ist ja immer das Zauberwort, ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
Vielen Dank. Die halbe Minute ist geschenkte Zeit, Frau Breher. Ich sehe Sie nicken. Gut, dann machen wir das so. Wir haben jetzt die Frau Stiegler zugeschaltet. Frau Dr. Stiegler, Sie sind jetzt da?
Ja, ich hoffe, Sie hören mich.
Ja, ich würde Sie noch um Ihr Eingangsstatement bitten von 3 Minuten. Wir haben Sie vorhin technisch nicht zuschalten können. Sie sind dran.
Ja, vielen Dank, dass ich da noch die Gelegenheit habe. Hören Sie mich denn jetzt?
Ja, wir hören Sie.
Bin ich zu hören? Ja, alles klar. Also, ich habe 4 Punkte und die beziehen sich zum Teil auch auf das, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Zunächst möchte ich nochmal meine Freude ausdrücken, weil ich es ganz toll finde, nicht, dass jetzt die Anhörung passiert, sondern dass wir schon so weit sind. Denn wir, und da spreche ich von meinem Netzwerk, von vielen anderen in der Zivilgesellschaft, sind ja schon sehr lange dafür und haben uns dafür eingesetzt, dass eine solche Stiftung endlich gegründet wird. Die Frage ist natürlich, wie ist sie jetzt gegründet, wie ist sie konstituiert? Und da haben wir eben 4 Vorschläge, um die Arbeit der Stiftung noch zu verbessern. Das erste ist die enge Verknüpfung der Bundesstiftung mit Gleichstellungsstrategien. Frau Isser hat gerade gesagt, die Zivilgesellschaft braucht die Informationen. Ich glaube, die Politik auch, um Gleichstellungsstrategien umsetzen zu können. Und das sollte auch als Aufgabe ins Gesetz rein. Das zweite ist die Stärkung der Unabhängigkeit, ist auch schon angesprochen worden. Dazu gehört auch eine finanzielle Unabhängigkeit, also wie viel jährlicher Etat die Stiftung hat, ist das eine. Ein Stiftungsvermögen wäre natürlich auch eine Form der Unabhängigkeit. Die stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft ist auch schon angesprochen worden. Wir sind der Meinung, dass wir mindestens 4 Personen im Stiftungsbeirat aus der Zivilgesellschaft haben sollten und dass der Beirat und der Stiftungsbeirat verknüpft werden über Personen, die in beiden Gremien zuständig sind. Mindestens sollten im Beirat 6 Vertreterinnen der Zivilgesellschaft sein, 4 Personen im Stiftungsbeirat. Also diese Verknüpfung halten wir für die Konstruktion doch für ziemlich wichtig. Die Korrektur der personellen Struktur ist ebenfalls eins unserer Anliegen. Wir sind auch nicht für eine Männerquote und auch ein bisschen skeptisch, was die Doppelspitze angeht. Doppelspitzen haben Vorteile, aber auch Nachteile. Da wäre noch mal zu überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Wenn aber sollte die Stiftung also so besetzt werden im Direktorium mit einer Frau oder einem Team von 2 Frauen oder mit einem gemischten Team von Mann und Frau. Wir sind natürlich auch dafür, dass die Männer beteiligt werden und finden es auch sehr richtig, dass in den anderen Beiräten darauf hingewirkt wird, dass Männer vertreten sind. Allerdings denke ich, hängt es da ein bisschen vom geschlechterpolitischen Hintergrund ab. Männer an sich sind da keine Hilfe. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank. Damit kommen wir jetzt zur Fragerunde der AfD-Fraktion. 8 Minuten und Herr Erhorn, bitte.
Ja, können Sie mich alle hören?
Ja, wir hören Sie.
Wunderbar, das ist sehr schön. Dann erst einmal schönen guten Tag an die Runde. Und ich möchte mit meiner ersten Frage beginnen, die ich an Frau Professor Pfarr richten möchte, wie die anderen beiden Fragen im Übrigen auch. Da sie durchaus auch ein bisschen juristischen Inhalt haben, denke ich, ist Frau Professor Pfarr die richtige Person. Erste Frage. Nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz fördert der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das Grundgesetz kennt den Ausdruck Gleichberechtigung. Gleichstellung ist dagegen kein Verfassungsauftrag. Wie beurteilen Sie, dass in dem Gesetzentwurf undifferenziert diese beiden Begriffe vermengt werden? Ist das ein bewusstes Framing des Begriffs oder ist es einfach nur Ahnungslosigkeit? Und können Sie diese beiden Begriffe Gleichberechtigung und Gleichstellung als Juristin klar für uns definieren? Das wäre meine erste Frage und Bitte.
Dankeschön. Frau Professor Fahr, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Sie haben völlig recht. Das Grundgesetz redet nur von Gleichberechtigung. Aber das Grundgesetz sagt nicht, wie die Politik zu bezeichnen ist, die dazu führen kann. Und Gleichstellung, Gleichstellungspolitik, ist der Weg zur Gleichberechtigung. Das heißt, wenn eine Stiftung diesen Weg unterstützen soll, dann heißt sie völlig zu Recht Bundesstiftung Gleichstellung. Das Ziel ist die Gleichberechtigung, die die Verfassung vorschreibt. Und wenn Sie fragen, wie wir das definieren, darüber ist lange gestritten worden, was Gleichberechtigung sei. Manche kamen auf die Idee, dass es nur Chancengerechtigkeit ist oder Wahlfreiheiten, für die die Strukturen, um sie wahrzunehmen, gar nicht bereitgestellt wurden. Heute reden wir zu Recht von Verwirklichungschancen. Also für die Möglichkeit für Menschen, welchen Geschlechts auch immer, ihre eigenen Vorstellungen von einem wertvollen Leben für sich selbst auch umsetzen zu können. Das ist für Frauen in sehr viel geringerem Maße, wenn überhaupt, abgesichert. Und für Männer ist es mir auch fraglich, denn auch sie leiden unter Rollenproblemen. Und Gleichstellung ist nochmal, ich betone es, der politische Weg zur Erreichung der Gleichberechtigung im Sinne von Verwirklichungschancen für alle Menschen, welchen Geschlechts auch immer.
Dankeschön. Herr Erhorn, Ihre nächste Frage.
Ja, vielen Dank. Das finde ich ist eine sehr interessante Definition gewesen, die mich aber zu einer Nachfrage zwingt. Ich weiß nicht, Sie werden es vielleicht gemerkt haben. Ich wollte darauf hinaus, dass aus meiner Sicht jedenfalls eine Chancengleichheit ja nicht zwangsläufig und an jeder Stelle auch zur Ergebnisgleichheit, das heißt also zu einer 50-prozentigen Parität führen muss. Können Sie mir diesbezüglich zustimmen oder würden Sie so weit gehen, zu definieren, dass wenn beide Geschlechter die gleichen Chancen haben, zum Beispiel die Chance, ein MINT-Fach zu studieren, und es wird wohl niemand behaupten wollen, dass das einer Frau versagt bliebe, dass dann daraus auch eine Ergebnisgleichheit resultieren müsse. Das würde ich gerne von Ihnen mal hören, wie Sie diesen Unterschied zwischen Chancen- und Ergebnisgleichheit bewerten oder ob Sie tatsächlich so weit gehen würden zu sagen, es muss am Ende in allen Zweigen des Lebens, auch in Parlamenten, auch die Ergebnisgleichheit dabei herauskommen.
Professor Fahr, Ihre Antwort bitte.
Wir alle wissen nicht, wie die Menschen in einer geschlechtergerechten Gesellschaft, von der wir weit entfernt sind, sich verhalten werden. Ich vermute eigentlich nicht, dass in allen Bereichen einer geschlechtergerechten Gesellschaft immer Frauen zur Hälfte überall sind oder Männer zur Hälfte. Nur wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins, dass die verschobenen Strukturen, die wir heute im Geschlechterverhältnis haben, nicht darauf beruhen, dass Menschen von ihren Verwirklichungschancen haben Gebrauch machen können. Es ist übrigens auch nicht so, dass MINT-Berufe Frauen in derselben Weise inhaltlich zur Verfügung stehen, sondern sie sind so verfasst, dass sie, was man weiß und belegen kann, Frauen abschrecken. Und wenn man dieselben Inhalte anders fasste, hätten wir mehr Frauen in MINT-Berufen. Und es ist übrigens auch kein Zufall und ganz gewiss nicht eine Auswuchs von Chancengleichheit, dass der Arbeitslosenanteil von Ingenieuren viel höher ist als der von Ingenieuren, wohlgemerkt von ausgebildeten Ingenieurinnen. Also ich sage, wir sehen an einem ungleichen Zahlenverhältnis heute das Indiz für Diskriminierungs- und Benachteiligungsstrukturen und dem Fehlen von Verwirklichungschancen. Und wie sich Frauen und Männer verhalten in einer geschlechtergerechten Gesellschaft, die wir alle haben wollen, vielleicht sogar sie auch, das wissen wir alle nicht. Also bemühen wir uns darum, den Geschlechtern diese Verwirklichungschance erstmal so zu geben und müssen leider eine ungleiche Verteilung als Indiz für Benachteiligungsstrukturen nehmen. Das machen wir nicht gerne. Es geht nur nicht anders. Und es ist übrigens wissenschaftlich genug belegt, dass dieses Indiz auch die Praxis zutreffend beschreibt.
Dankeschön. Eine gute Minute noch, Herr Erhorn. Wollen Sie noch eine Frage stellen?
Ja, die Antworten von Frau Professor Fahr sind so interessant, dass ich meine eigentlichen Fragen vergesse und hier nochmal nachhaken muss, weil ich das hochinteressant fand, als Sie ausführten, die MINT-Fächer seien teilweise an den Universitäten, so habe ich sie jedenfalls verstanden, abschreckend für Frauen. Und das sei der Grund, dass Frauen eben weniger davon Gebrauch machen. Können Sie mir vielleicht kurz erklären, wie man ein Fach wie Mathematik frauengerechter ausgestalten könnte, um Frauen dann weniger abzuschrecken?
Eine halbe Minute noch, Frau Professor Fahr. Sie haben die Antwort.
Ich bin Juristin und kann Ihnen die Antwort nicht geben, aber ich kann Ihnen sagen, schauen Sie mal auf die Universität in Ulm und in Süddeutschland, die diese Studienfächer umgebaut haben und damit den Frauenanteil ganz erheblich erhöht haben. Also wir haben offensichtlich Strukturen, die änderbar sind, ohne die Inhalte zu verkürzen und dann für Frauen besser zu betreiben.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur Fragerunde der SPD-Fraktion. 7 Minuten. Wer macht es?
Frau Vorsitzende, ich würde das machen, Josephine Ortlieb.
Frau Ortlieb, bitte, Sie sind dran.
Vielen Dank. Vielen Dank auch in die Runde an alle Sachverständigen für die wirklich interessanten Stellungnahmen und für die guten Inputs, die wir jetzt schon gehört haben. Ich würde meine Fragerunde beginnen mit Fragen an Frau Nordmann. Frau Nordmann, die Stiftung soll ja auch einen ganz starken Vernetzungscharakter haben. Das steht im Fokus der Stiftung. Da würde mich die Einschätzung des Deutschen Frauenrats interessieren, wie die Stiftung an der Stelle auch die Zivilgesellschaft unterstützen kann bei dieser Frage der Vernetzung und ob die momentane Konzeption, der Gesetzesentwurf, so wie er vorliegt, auch wirklich da ansetzt. Das wäre meine erste Frage an Sie. Und die zweite Frage, wir hören aus verschiedenen Wortmeldungen heute, aber auch aus den einzelnen Stellungnahmen, habe ich rausgelesen, dass viele sich eine Erhöhung der Anzahl der Mitglieder aus der Zivilgesellschaft im Stiftungsbeirat wünschen. Wie ist da Ihre Haltung oder die Haltung des Deutschen Frauenrats zu? Dabei würde ich es erstmal belassen und dann noch meine Fragen anschließen.
Dankeschön. Frau Dr. Nordmann, Ihre Antwort bitte.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum Thema Vernetzung ist es tatsächlich dem Deutschen Frauenrat ein großes Anliegen, dass es eine Unterstützung gibt. Frau Isser hat das eben für den Landesfrauenrat Hessen schon beispielhaft gezeigt. Es gibt wenig Strukturen, die auf die einzelne Verbände oder auch Landesorganisationen wie Landesfrauenräte, aber auch unsere Mitgliedsverbände, wir haben 60 Mitgliedsverbände, die bundesweit zwar wirken, aber vor allem auch regional aktiv sind, die brauchen Unterstützung. Die brauchen Unterstützung im Sinne von Informationsaufbereitung. Wir haben auch heute schon Vertreterinnen gehört von Frauen- und Genderforschung. Es gibt eine Wahnsinnsbandbreite in Deutschland. Es gibt sehr viel Wissen, es gibt sehr viele Daten und Fakten. Es ist unseren Organisationen oft aber gar nicht möglich, die alle so zu sichten, zu bewerten und aufzubereiten, dass man sie politisch gut nutzen kann. Da sind wir als ein Bundesverband anders aufgestellt. Viele Unterstrukturen, sage ich mal, und kleinere Strukturen in der zivilgesellschaftlichen Interessensvertretung können das selber nicht tun. Dafür ist es ein toller Service. Dazu gehört für uns aber vor allem auch eine Unterstützung in der Vernetzung, also die eigene Vermittlung und Informationsaustausch unter den Organisationen zu unterstützen. Und wenn ich etwas höre von einem Haus der Gleichstellung, dann klingelt es natürlich total in den Ohren, ein toller Begriff, eine tolle Vorstellung, ein Haus der Gleichstellung zu haben, wo man sich treffen kann, wo man auf Ressourcen vielleicht stößt, wo sich Vernetzungsbündnisse oder Vorhaben treffen können, Unterstützung bekommen. Also Infrastruktur, ganz sachlich Infrastruktur. Und das wäre der eine Teil, den wir gerne stärker betont hätten oder gesichert auch tatsächlich über den Gesetzentwurf. Was wir damit tatsächlich nicht meinen, das ist mir auch wichtig, hier nochmal zu sagen, ist eine Vernetzung zur politischen Willensbildung. Das muss dringend in der Zivilgesellschaft verbleiben. Unsere Interessen müssen durch unsere Strukturen und unsere Möglichkeiten diskutiert und abgestimmt und mandatiert werden. Aber um die dann zum Fliegen zu bringen, brauchen wir aus der Zivilgesellschaft mehr Unterstützung und Bündelung und sind dafür jede Unterstützung sehr dankbar. Daran anschließend würde ich noch auf Ihre zweite Frage eingehen, Frau Ortlieb. Zum Stiftungsbeirat. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, hier mit Zahlen zu jonglieren. Wichtig wäre mir eine tatsächlich ausgewogene Interessensvertretung. Wir haben selber immer und lange in den ganzen, Frau Tietikler hat es eben schon gesagt, in den jahrelangen Vorforderungen einer solchen Institution immer wieder betont, die Unabhängigkeit einer Institution für Gleichstellung. Die ist jetzt hier deutlich anders aufgestellt, als wir das ursprünglich uns mal vorgestellt haben. Im Stiftungsbeirat, ich würde sogar vor allem auch den Stiftungsrat da gerne ins Visier nehmen, bräuchte es eigentlich mehr Vertretung durch Zivilgesellschaft und auch durch Wissenschaft, würde ich tatsächlich auch sagen, zumindest im Stiftungsbeirat würde ich das vor allem sehen, in welchem Zahlenverhältnis das dann ist. Ich würde immer für eine Mehrheit gegenüber der Politik sprechen, um das vielleicht mal so als Größenverhältnis zu nennen, weil es geht ja im Grunde um eine Art Kontrollinstrument. Es soll doch darum gehen, zu schauen, wie die Gleichstellungspolitik sich in Deutschland entwickelt. Das kommentieren zu können, das zu monitoren, dafür die Voraussetzungen schaffen, aber es begleiten zu lassen durch eine bestenfalls Steuerung inhaltlicher, fachlicher und politischer Art durch eine gute Besetzung und eine ausgewogene Besetzung dieser Interessensvertretungen wäre unser Anliegen.
Dankeschön, Frau Ortlieb. Ihre nächste Frage. Gut 2 Minuten haben Sie noch.
Ja, vielen Dank. Ich meine, diese Stiftung entsteht auch, weil so viele tolle zivilgesellschaftliche Organisationen sich über Jahre und Jahrzehnte fast schon dafür eingesetzt haben, dass es eine solche Stiftung gibt. Deswegen möchte ich auch dann meine nächste Frage an Frau Stiegler, die ja da auch immer mit vorne dabei war, richten. Und zwar ist die Stiftung jetzt finanziert über die nächsten Jahre. Für mich wäre aber die Frage aus Ihrer Perspektive, ob das ausreichend ist an der Stelle oder wie Sie das einschätzen. Und vielleicht noch direkt eine zweite Frage dazu. Da würde ich Sie noch fragen wollen. Sie sind auf die Kompetenzen der Leitung der Stiftung eingegangen in Ihrer Stellungnahme. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen.
Dankeschön, Frau Dr. Stiegler, bitte. Sie sind dran. Und das Mikro anmachen, bitte.
Ja, gerne. Also im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist unsere Stiftung schon recht bescheiden. Also wenn ich kleinere Staaten angucke und sehe, dass die auch 7 Millionen im Jahr ausgeben für eine solche Institution und wir sind irgendwie in Deutschland etwa 8-mal so groß, dann würde ich mal sagen, da haben wir da eine kleine Hausnummer, die anzustreben sei. Also der Ausbau ist mit Sicherheit noch erforderlich. Selbst Schweden hat für das kleine Land 50 wissenschaftliche Mitarbeitenden in einer solchen Stiftung. Und ich denke, das könnten so die Hausnummern sein, wenn wir dann die Bevölkerung zugrunde legen. Was die Finanzen angeht, ist es ähnlich. Also wir sind für eine jährliche Zuweisung von mindestens 7 Millionen für den Anfang, aber nur als Anfang. Und zum Zweiten müsste man auch noch überlegen, ob man nicht doch ein Stiftungsvermögen langfristig schafft. Ja, was mir sehr am Herzen liegt, ist auch die Qualifikation derer, die dort arbeiten, vor allen Dingen im Direktorium. Also ich denke, bei der Ausschreibung für das Direktorium, die ja stattfinden wird, sollte auf jeden Fall die Gender-Kompetenz vorhanden sein. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die man auch nachweisen kann. Also es soll sich nicht nur um Prominenz oder sowas handeln, sondern wirklich nachgewiesene Genderkompetenz. dann gleichzeitig eine nachgewiesene Gleichstellungskompetenz, was nochmal was anderes ist. Das heißt nämlich Erfahrungen im Umgang mit geschlechterpolitischer Beratung, im Umgang aber auch mit Ministerien, im Umgang mit Finanzen und so weiter. Also gerade die praktische Expertise für die Organisation wäre wichtig und eine gute Verankerung im geschlechterpolitischen Feld. Also ich denke, das sind ziemlich hochgesteckte Anforderungen, aber bei der Stiftung, die wir dann auch sehr politisch gesteuert ja haben, ist das extrem wichtig, dass im Direktorium diese Kompetenzen vorhanden sind.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Fragerunde der FDP-Fraktion. 7 Minuten und Frau Bauer hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Bei mir geht es, also meine Fragen möchte ich gerne danach richten an die Frau Hagengruber, Dr. Hagengruber, und zwar Stichwort Form Follows Function. Warum ist aus Ihrer Sicht die Einschätzung nach die Vermittlungsfunktion dieser Bundesstiftung zwischen Politik, Wissenschaft und der Öffentlichkeit so essentiell und wie kann diese erreicht werden? Und dabei auch gleich noch mal eine Frage dazu, welche Rolle spielen dabei aber vor allem Unabhängigkeit, die Zusammensetzung sowie schon auch die Rollen der Expertinnen?
Dankeschön. Frau Professor Hagengruber, ja, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich spreche gerne noch mal drüber und ich freue mich auch sehr, dass meine Vorrednerinnen auch genau auf diese Punkte eingehen. Also gerade Frau Nordmann sagt mir ganz klar, muss die Mehrheit aus dem Zivilbereich sein. Sie kann nicht so diese Überlappung der Fraktion, die eigentlich einen Ausschuss darstellt mit der Bundesstiftung, halte ich für hochproblematisch und ich denke, das ist eigentlich auch hier etwas deutlich geworden. Vor allem zeigt sich nach meiner Auffassung auch darin noch mal etwas, also in der Politik, in der Fraktion hat man viele verschiedene Aufgaben. Die Aufgabe jetzt hier für Frauen oder eine Gesellschaft umzugestalten, wir machen das ja nicht einfach, weil wir das heute witzig finden, sondern wir sind ja der Auffassung, dass eine solche Gesellschaft sich wesentlich effizienter darstellen wird. Es wird hier auch von manchen Fragenden noch gesagt, als wäre das sozusagen ein Weg in das Defizitäre. Und das, denke ich, das ist wirklich auch nicht hinreichend deutlich geworden darin. Diese Transformation einer Gesellschaft geht in eine Gesellschaft, die unsere Gesellschaft auch effizienter macht. Das kann nicht sein, wenn dort die Weisungsbefugnis liegt bei genau den, sagen wir, Personen, die ja zu diesen Zielen noch nicht gelangt sind. Nicht? Also ich meine, das sieht man ja schon. Und das ist eines der Grundgesetze, ich denke, da wird man keiner widersprechen, in der Politik, es können ja nicht genau die Weisung geben, die hier sozusagen eigentlich auch schon die Fehler gemacht haben. Also das heißt, man sieht genau die zwei Punkte nicht, wo ist denn das Ziel dieser Gesellschaft, wenn hier nicht Expertinnen oder wenn nicht diese Trennung zwischen Politik und Expertise stattfinden kann.
Vielen Dank. Frau Bauer, bitte Ihre nächste Frage.
Ja, die geht dann ein bisschen Richtung Transformation-Potenzial, weil wir sprechen ja von verschiedenen Transformationen in unserer Gesellschaft, digital und technischer Art, so auch aus meiner Sicht gesellschaftlicher Art. In meiner Rede habe ich von Innovationsinkubator gesprochen. Sie nennen das Think Tank. So oder so, aus diversen Gründen bleibt aus meiner Sicht und der Entwurf ein bisschen hinter dem Potenzial, den er haben könnte. Mich würde es interessieren, sehen Sie das ähnlich und was bräuchte man zu einer echten Transformation, die ja 2021 spätestens notwendig sein sollte, dass wir die einleiten und unterstützen? Und warum gilt es, die Definition von Zukunftszielen auch tatsächlich bei dieser Stiftung in den Vordergrund zu heben? Und wie setzen Sie dabei auch die Entwicklungen von Zukunftsvision voraus? Was fehlt denn aus Ihrer Sicht beim wirklich zukunftsfähigen, beim wirklich antriebsfähigen Entwurf, der vorgelegt werden müsste, um unsere Gesellschaft tatsächlich zu transformieren?
Dankeschön, ja, also, Professor Hagengruber, bitte. Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Dankeschön. Ich komme noch mal zurück auf diesen Punkt, der diese Gesellschaft jetzt hier zu transformieren, effizient zu machen. Das netterweise kam ja vorhin schon so eine Frage, wie machen wir es denn, dass die Frauen 50% Mensch studieren? Eines der Probleme sind natürlich die strukturelle Hierarchisierung der Gesellschaft bis in alle Bereiche hinein, auch in den Bildungsbereich hinein. Wenn ich nicht die grandiosen Mathematikerinnen des 18. Jahrhunderts kenne, die Frauen, von denen Kant abgeschrieben und geklaut hat, dann kann ich natürlich überhaupt nicht sozusagen diese ganze, worauf soll denn das überhaupt verwurzeln? Das heißt, wir brauchen wirklich eine rundum, das können sich vielleicht viele noch gar nicht vorstellen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben aus der Recyclingwirtschaft. Wer weiß denn heute, dass heute einer der größten ökonomischen Bereiche die Recyclingwirtschaft eben auch von einer Professorin aus der Hauswirtschaft sozusagen gefunden und durchgesetzt wurde. Diese Dinge, die müssen in unserem Bewusstsein, wir haben heute die neue Agrarwissenschaft, die neue Umweltwissenschaft, alle diese Inhalte sind schon ganz stark geprägt von einer Wissenschaft der letzten 40, 50 Jahre, die uns schon verändert hat und ohne die es nicht geht. Und ich möchte mich noch mehr auf meine Vorrednerinnen beziehen, Frau Isabel Kamp und Frau Nord, das ist, wir müssen genau dieses Wissen endlich in die Öffentlichkeit bringen. Das könnte ich nur mit salopp sagen. Die Politik sei entschuldigt, die kann nicht auf allen Gebieten sozusagen hier kompetent sein, aber sie sollte diese Offenheit haben, diese Kompetenz mit dieser Institution, all dieses Wissen auch zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist jetzt oft genug angesprochen worden, dass dieser Think Tank dieses Wissen, das breite Wissen, das ja auch die Bundesregierung über Jahrzehnte finanziert hat, jetzt ordentlich strukturiert wird, dargelegt wird und in dem, was es bewirken kann, auch an die Öffentlichkeit weitergegeben wird. Da passiert einfach heute noch nicht viel. Die Zivilgesellschaft einzubinden bedeutet auch diese ganzen Frauenverbände, die Berufsverbände einzubinden und ihnen eine Stimme zu geben. Ja, das also, dafür will ich mich aussprechen.
Dankeschön. Wir haben noch eine Viertelminute, Frau Bauer. Können wir die als geschenkte Zeit nehmen?
Nee, ich hätte tatsächlich nur einen Punkt, und zwar, wie könnte so ein neues Narrativ aussehen?
Dankeschön, Frau Professor.
Also dieses neue Narrativ ist eine andere Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte. Ich habe das schon ein bisschen angesprochen eben jetzt und kann das deshalb kurz machen. Wir müssen ja auch das Wissen, auf dem wir heute basieren, transformieren. Wir können nicht eine neue Gesellschaft gestalten, wenn wir nicht die Wurzeln dieser Gesellschaft, also diese innere Überzeugung, die ja einige Länder ja immer noch haben, wenn man draufhaut, wäre es besser, anstatt zu wissen. Ich denke, wir sind in der Transformation einer Wissensgesellschaft und deshalb muss sich eine hierarchische Gesellschaft verändern in eine Wissensgesellschaft und da sind die Frauen dabei. Da gibt es kein Problem.
Vielen Dank. Vielen Dank und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. 6 Minuten, Frau Achelwilm, bitte.
Ja, guten Tag allerseits. Auch von uns aus herzlichen Dank für die wirklich hilfreichen Statements und ja, kleinen Gutachten sogar, die wir jetzt zum Stand des Gesetzes bekommen haben. Wir begrüßen natürlich auch, dass es jetzt die Bundesstiftung endlich nach langen Forderungen und Vorhaben geben soll. Es ist etwas Zusätzliches on top im Sinne von Gleichstellungspolitik und das ist gut und nicht schlecht und gleichzeitig ist es selbstverständlich auch, wie hier schon gesagt wurde, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch strukturell an einigen Teilen zu wenig. Ich muss auch sagen, und das sage ich jetzt hier mal auf der Metaebene, ich hätte jetzt gerne mit Ihnen zum Beispiel noch und auch ohnehin aus Oppositionswarte hier im Parlament gerne einen längeren Prozess statt nur eine Anhörung und das ganze Verfahren dann jetzt in einigen Tagen abgeschlossen im Plenum. Und deswegen ist meine Frage, weil die Zeit jetzt gerade so knapp ist und deswegen auch so wenig noch wahrscheinlich geschraubt und gedreht werden kann, zunächst an Frau Professor Bothfeld und an Frau Professor Pfarr. Was wären aus Ihrer Sicht jetzt prioritäre Änderungsbedarfe, die jetzt noch gemacht werden müssten? Und was könnten Sie sich vorstellen als eine Aufgabe, die jetzt mitzunehmen, vielleicht auch gesetzlich zu verankern ist für die Zukunft, dass das unmittelbar kontrolliert und geändert wird, dann in der nächsten Legislatur, wenn sich Probleme herausstellen sollten, die eben nachzustellen sind.
Vielen Dank. Frau Professor Bothfeld, bitte.
Danke für Ihre Frage, Frau Achewin. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist wirklich einen Korrekturbogen sozusagen mit einzubringen und wirklich nochmal über die Besetzung des Stiftungsrates nachzudenken. Also wirklich das zentrale Gremium, was die zentralen Entscheidungen trifft über Personal und Ressourcen, aber auch das Arbeitsprogramm. Ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass schnell der Übergang geschafft wird, dass die Vertreterinnen der Verbände der Zivilgesellschaft im Stiftungsrat vertreten sind, gemeinsam mit den Vertreterinnen der Wissenschaft, weil ich glaube, dass hier dann eine bessere Aggregation von Problemen, Problembeschreibungen oder auch Lösungsansätzen wirklich dann gebündelt werden kann. Was ich glaube, was aus dem Kreise der Abgeordneten des Bundestages bei allem Respekt nach meinem Dafürhalten nicht zu leisten ist. Und damit hätten wir dann ein unabhängiges Beratungsgremium, was eben nicht durch den parteipolitischen Proporz vorstrukturiert ist. Und das wäre ein ganz dringendes Anliegen, dass man hier zumindest den Ankerpunkt setzt, dass die Gremien dementsprechend weiterentwickelt werden sollen und sozusagen dann in die Hände der Fachpersonen, Fachfrauen übergeben werden sollen.
Vielen Dank. Und Professor Pfarr, bitte.
Ich kann mich dem vollständig anschließen, ohne es zu wiederholen. Aber mir ist auch noch wichtig, die Berufung in den Stiftungsbeirat geschieht zurzeit durchs Ministerium. Ich finde, das geht auch nicht. Ich finde, da müssen die zivilgesellschaftlichen Organisationen durch ihre Zusammenschlüsse diejenigen hin in diesen Stiftungsbeirat schicken. Denn sonst stellt man sich da wirklich ein Gremium zusammen, wo man dann nur das kriegt, was man davor schon weiß. Und genau das, wissen wir ja, ist zu wenig. Und auch nochmal, was die paritätische Besetzung betrifft. Ich habe mit Bewusstsein formuliert, nicht eine Mindestbeteiligung von 50% Frauen, sondern eine Höchstbeteiligung von 50% Männern, weil man dadurch durch die Politik des leeren Stuhls, wenn die keine Frau finden für den Posten, dann bleibt der leer. Da kommt nicht etwa ein Mann hin. Das hat sich beim Aufsichtsrat als die einzige effektive Methode herausgestellt, den Männern daran zu hindern, keine qualifizierte Frau zu finden. Sonst sind sie darin recht erfolgreich. Also das halte ich auch für mühelos machbar und im Übrigen rein juristisch geht es gar nicht anders. Also so kann es nicht bleiben. Das ist, ich weiß nicht, ob es Spaß macht, ein verfassungswidriges Gesetz zu verabschieden. Nicht, dass es nicht vorkäme immer wieder, aber man kann es ja auch mal lassen.
Vielen Dank. Frau Achewilm, noch eine kurze Frage.
Ja, regelmäßiges Thema bei Ihnen war auch, das hat sich auch durch verschiedene Stellungnahmen gezogen, der Einfluss der Stiftung auf Gesetzgebungsverfahren oder Nachgesetzgebungsverfahren durch entsprechende Kontrolle auch und Einwirkung auf Verbesserungen. Welche Kompetenzen, klar benannt, sollte denn eine Bundesstiftung Gleichstellung in eben legislativer Hinsicht haben? Was wäre da Ihr Mehrwert, der jetzt festgezogen wird? Und diese Frage richte ich mal an Frau Dr. Nordmann und auch noch mal an Frau Bothfeld, wenn Frau Bothfeld dann überhaupt noch Zeit hat.
Frau Dr. Nordmann, bitte. Sie haben alle die Uhr im Blick.
Vielen Dank, Frau Achewin.
Ja, interessante Frage. Wir sind als Deutscher Frauenrat gar nicht der Meinung, dass wir an Gesetzgebungsverfahren beteiligt zu werden sind, außer in Anhörungen und Stellungnahmen. Was uns wichtig ist für diese Stiftung, ist, dass es eine Gesetzesfolgenabschätzung gibt, dass es ein Gremium gibt, was sagt, was beobachtet und was anhand von Kriterien, und wir haben da den zweiten Gleichstellungsbericht, da könnte man die Indikatoren vielleicht auch nochmal justieren, nochmal aktualisieren, um es schnell zu machen. Also das wäre für uns das tatsächlich Wichtige und auch das Neue und das Stärkende für die Gleichstellungspolitik. Politik. Wenn wir eine Gesetzesfolgenabschätzung durch ein mandatiertes Gremium oder eine Organisation oder eine Institution bekommen würden, die auch tatsächlich gehört wird, und da kommen wir zu in Richtung Sanktionen, also wenn ein Gesetz verabschiedet wird, was eben ungleiche Folgen hat, müsste hier tatsächlich auch, müssten daraus Konsequenzen folgen.
Vielen Dank. Frau Professor Bothfeld können wir nicht mehr rannehmen, da die Zeit um ist. Und wir kommen zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen, 6 Minuten. Wer macht's bitte?
Ole Schaus.
Frau Schaus, bitte.
Hallo zusammen, ich freue mich über diese Runde hier. Vielen Dank für die vielen wichtigen Anmerkungen, die Sie und Eingänge, die Sie schon gemacht haben. Meine zwei ersten Fragen richten sich an Professor Dr. Heide Pfarr. Ich sage noch mal vorab, dass wir als Grüne die Bundesstiftung Gleichstellung begrüßen. Sie kommt spät, ich hatte das schon auch eingangs gesagt. Und ich finde auch noch mal, dass es jetzt, wenn es am Donnerstag in die dritte Lesung gehen soll, eigentlich keine angemessene Zeit für diese Einrichtung der Bundesstiftung gibt. Da sollten wir uns doch da noch eine Woche Zeit lassen für die Beratungen, nach dem, was Sie jetzt alles fachlich sehr Wichtiges angemerkt haben. Und wir müssen ja auch noch Zeit haben, das dann zu lesen. Also, ich habe zwei Fragen erstmal vorab. Wir wollen, dass die Bundesstiftung unabhängig arbeiten kann und nicht zur reinen Servicestelle des Frauenministeriums wird. Welche strukturellen Veränderungen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um diese Unabhängigkeit zu gewährleisten? Und die zweite Frage direkt dabei. Sie haben von der paritätischen Besetzung auch insbesondere für das Direktorium gesprochen, verfassungswidrig. Was sind aus Ihrer Sicht die Probleme, wenn wir diese Vorgabe nicht ändern?
Dankeschön. Professor Pfarr, Sie sind dran. Ihre Antwort.
Die Schwierigkeit mit dieser Zuordnung zum Ministerium ist die, dass die Befürchtung besteht, dass Aufgaben des Ministeriums einfach auf die Stiftung verlagert werden. Also da eine klare Trennung durchzuführen und auch die Möglichkeit des Einflusses des Ministeriums auf den Stiftungsbeirat und den Stiftungsrat zu begrenzen, ist sogar zum Schutze des Ministeriums notwendig. Denn nur dann kann auch die Stiftung mal eine Politik aus dem Ministerium wissensbasiert kritisieren oder Monitoring machen. Also das halte ich für ganz erforderlich. Die zweite Sache, wissen Sie, wenn es so bleibt mit der Regelung der Besetzung des Direktoriums sehe ich kommen, dass wenn da ein Mann genommen wird wegen der Vorschrift der paritätischen Besetzung und eine qualifizierte weibliche Bewerberin deswegen nicht genommen wird, dann gibt es eine Konkurrentenklage. Und zwar eine, die erfolgreich ist. Unabhängig übrigens dann von der Qualifikation der Bewerberin, sondern einfach, weil sie nicht hat ausgeschlossen werden können. Wenn ich eine Stiftung kaputt machen will, dann sorge ich dafür, dass die Direktoriumsplätze nicht besetzt werden, weil die Konkurrentenklage schön lange dauert. Wir blicken mal kurz auf die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und fangen an, mit den Zähnen zu klappern. Also das geht so nicht. Eine solche Regelung bedeutet eine klammheimliche Verhinderung der Arbeit der Stiftung und sollte genauso bezeichnet werden.
Dankeschön. Wir haben noch 2,5 Minuten. Ulle Schaust, bitte.
Danke, genau. Vielen Dank für den Hinweis auf die Antidiskriminierungsstelle. Da hat das BMFSFJ jetzt seit 3,5 Jahren mit dieser Konkurrentinnenklage keine Besetzung hinbekommen. Das wird auch dann 4 Jahre voll gemacht werden, dass wir die Besetzung der Leitung nicht haben. Deswegen wundere ich mich, dass das BMFSFJ hier an dieser Stelle nicht diesen Vorschlag lässt. Meine Frage, der Gesetzentwurf, wie beurteilen Sie in Bezug auf die Kompensation der ehrenamtlichen Arbeit und welche Vorschläge wären da von Ihrer Seite?
Soll an Professor Pfarr gehen, ja?
Ja.
Professor Fahr, Ihre Antwort bitte.
Ich habe den Eindruck, dass die Regelung über die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit ungenügend ist. Wenn da geschrieben wird, dass die Aufwendungen ersetzt werden, dann ist das, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, für Bundestagsabgeordnete vielleicht nicht wirklich entscheidend. Allerdings ist es für diejenigen, die die Ehrenamt in der Mitarbeit der Stiftung machen, meiner Ansicht nach zu wenig. Also da mehr als den normalen Aufwendungsersatz etwa für die Fahrtkosten für ein Treffen, finde ich nicht ausreichend. Die vielen Frauen, die sich in der Gleichstellungspolitik ehrenamtlich betätigen, also die geben schon genug rein, sodass ich glaube, dass man da eine andere Form von Finanzierung finden sollte für diejenigen, die außerhalb des Bundestages, also aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen und vor allen Dingen auch die WissenschaftlerInnen, dass die anders honoriert werden, endlich mal für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit, die sie schon jahrelang für umsonst gemacht haben, meistens auch vergeblich.
Dankeschön. Ulle Schaust, noch eine?
Ja, letzte Frage nochmal. Heide Pfarr nochmal. Wo wir gerade bei den Finanzen sind, würde ich gerne nochmal auf die finanzielle Ausstattung der Bundesstiftung schauen. Wie beurteilen Sie diese bisher? Ist das ausreichend?
Professor Pfarr, bitte.
Ich meine, dass es richtig wäre, wenn es eine gesetzlich vorgeschriebene jährliche Mindestzuwendung geben sollte. Wir kennen durchaus die Möglichkeit, gleichstellungspolitisch angetretene Institutionen einfach durch Mittelkürzung kaltzustellen und auszutrocknen. Und das sollte von Anbeginn an verhindert werden, indem man auch gesetzlich es absichert und nicht den jeweiligen Haushaltsverhandlungen einfach überantwortet.
Vielen Dank. Und damit kommen wir zum zweiten Block der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten. Frau Breher, machen Sie weiter.
Vielen Dank. Ich beginne noch einmal und bitte um Beantwortung an Frau Bentkemper. Wir haben ja die Problematik hinsichtlich der paritätischen Besetzung des Direktoriums schon gehört von Frau Pfarr. Insofern auch vielen Dank für die Hinweise, die wir natürlich auch aufnehmen werden, Frau Bentkemper. Aber die grundsätzliche Idee der paritätischen Besetzung haben Sie begrüßt. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig? Und die zweite Frage, Sie haben auch hingewiesen auf die Doppelstrukturen. Wo sehen Sie denn die Gefahr, dass Doppelstrukturen entstehen können?
Dankeschön, Frau Bentkemper, bitte.
Ja, also ich sag mal so, Gleichstellungspolitik muss ja alle Menschen gleichermaßen einbeziehen. Und das Ziel muss es sein, die gleichstellungspolitischen Themen einfach so zu bearbeiten und Gleichstellungspolitik so zu gestalten, dass Männer und Frauen gleichermaßen am wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können und alle gleichermaßen auch partizipieren. Und da muss die Bundesstiftung natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und ja, Diversität, das bedeutet ja auch, dass vielfältige Erfahrungen einfach, Gemeinsamkeiten und Unterschiede eine Berücksichtigung finden müssen und so natürlich auch in den Organen der Stiftung, und Gleichstellung geht einfach nur gemeinsam. Aber das ist, glaube ich, auch keine Frage. Und Frau, ja, also dann zum Thema Doppelstrukturen, wo die besonders entstehen können, ja. Also vielerorts gibt es ja einfach schon eine Menge und ein sehr umfangreiches Angebot an Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur gleichstellungspolitischen Fragestellung. Und ja, diese gilt es dann einfach auch wirklich auch zu identifizieren und somit dann auch zu vernetzen und wirklich dann auch schlagkräftig und zu themenspezifischen Bündnissen auszubauen und zusammenzuführen. Und da darf es eben nicht dazu kommen, dass es da noch mehr Vereinzelungen gibt, sondern wir müssen gucken, dass wir da wirklich schlagkräftig gemeinsam und parallel an den, also gemeinsam an den Themen auch arbeiten.
Vielen Dank. Frau Breher, Ihre nächste Frage.
Vielen Dank. Dann richte ich die nächste Frage an Frau Professorin Hagengruber.
Die Bundesstiftung soll ja auch Forschungslücken identifizieren und auch bei Bedarf Forschungsaufträge vergeben. Vielleicht auch im Anschluss nochmal an Frau Professorin Bodfeld gleich die identische Frage. In welchen Bereichen sehen Sie denn den größten Forschungsbedarf? Oder in welchem Bereich wäre es als erstes notwendig, dass die Stiftung reingeht?
Dankeschön. Professor Hagengruber, bitte Ihre Antwort.
Ja, herzlichen Dank für die Nachfrage. Ich sehe hier tatsächlich das Problem und das Defizit, sagen wir nicht in der Forschung, aber in der Politik und in der Zivilgesellschaft. Es ist eine breite Forschung vorhanden, die aber offenbar auch nicht bekannt ist und deren Umsetzung sozusagen und Verwirklichung hier in der Gesellschaft einfach noch nicht gelungen ist. Und das ist eines der großen Probleme. Das ist jetzt, meines Erachtens geht es nicht unbedingt darum, jetzt in einem bestimmten Bereich, also ich habe mich, könnte ein bisschen hier so sagen, es geht nicht darum, dass die Männer jetzt auch 50%ig abspülen, sondern es geht eben um ganz andere Bereiche. Es geht darum, dass wir in der Ökonomie, dass wir Ökonomie heute anders denken, dass wir Ernährungswissenschaft anders denken. Alle diese Bereiche, also ich kann auch gar nicht sagen, sicherlich ist das richtig, also was hier die Landfrauen gesagt haben, wir müssen auch über Stadt und Land, und dann wird beklagt, dass die Frauen nicht mehr zurückgehen aufs Land, weil es da natürlich schlechter aussieht für sie. Und das wissen wir auch. Dazu sind die Daten vorhanden. Und es muss ganz klar sein, dass die Frauen im Landfrauenverband sagen können, hier sind die Daten, darum gehen die Frauen nicht mehr zurück. Also es ist meiner Meinung nach, und das zeigt mir auch das hier, ein großes Kommunikationsproblem. Und natürlich ist immer Forschung gefragt und gibt es viele, viele Forschungsaufträge, warum sich etwas nicht realisiert. Im Moment sehe ich allerdings den Stau nicht so sehr darin, eine neue Forschung zu beginnen, sondern die breite Forschung, die wir haben, überhaupt erstmal zu kommunizieren. Also das finde ich ist eine ganz wichtige Arbeit. Und ich sehe, wie sagen diese Bundesstiftung, auch agieren heute in den neuen Medien, in Treffen, in vielen lebendigen Dingen. Das geht in die Kunst hinein, das wissen wir doch alle. Und dort, wo es auch die Anschauung in die Werbung. Also es wird so vieles in einzelnen Punkten besprochen. Wir brauchen endlich eine Institution, die alle diese vereinzelten Unternehmungen und Versuche der Frauen zusammenführt und sie insgesamt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wo jeder sie nachfragen kann, was man sozusagen oder was Frau dort gerade braucht.
Dankeschön. Frau Professor Bodfeld, bitte Ihre Antwort.
Ja, ich glaube, meine Sicht auf die Dinge weicht etwas doch etwas davon ab, weil ich ganz wichtig finde, dass wir eine Pluralität in der Forschung haben, dass wir die Freiheit von Lehre und Forschung haben. Das muss so bleiben, das ist so gewährleistet. Ich will aber auch gar nicht jetzt unterstellen, dass das anders gemeint gewesen ist. Ich finde nur da immer problematisch, wo gebündelt wird und wo autoritativ behauptet wird, das ist sozusagen jetzt das Zentrum der Forschung. Aber ich denke auch nicht, dass Sie das gemeint haben, sondern ich möchte mich da nur anschließen, um diese Idee weiterzuführen. Ich finde das absolut gut und notwendig, wenn wir mit der Bundesstiftung Gleichstellung eine Institution bekommen, die hilft, Forschungsergebnisse, die bestehen, auch zu ermitteln. Und ich glaube, dass ein erster Stiftungsbeirat, der ja eingerichtet werden soll, mit 3 bis 5 Personen, Fachleuten, um eben wirklich Themen zu bearbeiten, der könnte zum Beispiel zu solch einem Thema arbeiten und sich die Frage stellen, wie können eigentlich Forschungsergebnisse so aufbereitet werden, wie kann ein Archiv entwickelt werden. Es gibt dafür internationale Vorbilder, wie Mara Kuhl das in ihrem Gutachten auch für das Ministerium bzw. die Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben hat, dass es also eine Arbeitsgruppe gibt, die da selber erstmal so ein Format entwickelt, dass Forschung auch vermittelt werden kann. Es gilt also hier eine Infrastruktur, um diese Forschungsergebnisse auch bereitzustellen. Ganz grundsätzlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, Politik ist nicht das System, was am schnellsten lernt. Als Politikwissenschaftlerin darf ich das, glaube ich, sagen. Wir rechnen mit einer Zeitspanne von, ich war total enttäuscht, als ich das mal gelernt habe,
von 20 bis 30 Jahren von den ersten Ideen bis zum Gesetzentwurf. Und ich glaube, niemand würde jetzt widersprechen, dass wir nicht vor 20 Jahren mindestens schon über genau so eine Einrichtung, Institution wie die Stiftung gesprochen haben, wie sie heute kommt. Das heißt, ja, Bündelung von Wissen ist eine wichtige Aufgabe, wenn es alleine dabei bleibt, wenn wir nicht besonders schnell vorankommen. Ich halte das für wichtig, hier den Aufschlag zu machen und damit anzufangen. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, die Lernprozesse zu beschleunigen. Und dafür könnte man auch gleich nochmal einen Stiftungsbeirat einrichten, um zu gucken, welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich, welche Institutionen oder auch institutionelle Regeln brauchen wir eigentlich, um Genderwissen in den politischen Prozess zu bekommen. Politisches Lernen ist eins meiner, und nicht nur meiner, es gibt ganze Forschungsrichtungen dazu, Lieblingsthemen. Und wir wissen inzwischen, wissen wir auch durch das Quotengesetz, ohne Anreize, und ich würde nicht mal nur sagen, Nudge ist ja so dieser Anstoß, damit reicht es nicht, sondern wir brauchen wirklich substanzielle Anreize oder Verpflichtungen, wirklich Wissen auch zu verarbeiten und systematisch in den Prozess zu bekommen, und da gehören Verpflichtungen dazu. Und dafür möchte ich nochmal plädieren, auch darüber nachzudenken. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wofür geforscht werden sollte, wo Forschungsdefizite sind, denn es ist eben wirklich das Institutionensystem, das politische System dahingehend zu untersuchen, gerade vielleicht das deutsche, wie wir eben Genderwissen besser in den Prozess einspeisen können. Und ich finde, dass diese kleine Studie von Mara Kohl für die Friedrich-Ebert-Stiftung ja eine wunderbare kleine Aufschlag war. Und da würde ich mir wünschen, auch das könnte vielleicht ein Thema für die Stiftung sein, auch hier mal zu gucken, auch im internationalen Vergleich, wie kommt Genderwissen eigentlich in die politischen Systeme, sagen wir mal erstmal, fangen wir mal mit Westeuropa an. Und ich glaube, da haben wir dann ein großes Spektrum. Und auch da können wir, glaube ich, auf viele Forschungsergebnisse, die wir schon haben, zurückgreifen. Aber ich glaube, da werden wir alle ganz still und traurig, weil uns dann gewahr wird, dass dieser Prozess wirklich sehr langwierig ist. Danke.
Vielen Dank. Und wir haben noch eine Viertelminute, Frau Breher, die ist geschenkte Zeit. Vielen Dank. Damit kommen wir zur letzten Fragerunde der SPD-Fraktion. 6 Minuten und ich gehe davon aus, Frau Ortleb, Sie machen weiter.
Ja, mache ich gerne. Dann bin ich ja froh, dass wir nach gerade 20 Jahren diese Stiftung auch jetzt gründen, nach dem, was Sie gesagt haben, Frau Bothfeld. Ich würde aber die Frage direkt weitergeben an Frau Nordmann, nämlich was sie auch noch an Defiziten und Forschungslücken sieht. Vielleicht könnten Sie das nochmal aus Ihrer Perspektive auch ergänzen, was wir jetzt schon gehört haben. Und dann nochmal die Frage würde ich gerne nochmal an Frau Stiegler richten. Das Thema Gesetzesfolgenabschätzung ist ein großes Thema, auch heute in der Anhörung. Nochmal Ihre Einschätzung dazu, wie das Einklang in die Stiftung finden sollte.
Dankeschön, Frau Dr. Nordmann, bitte.
Versuche mal, das anzudocken an das, was gerade unter Pluralität genannt wurde. Also meine Hoffnung an die Stiftung, was Forschung angeht und Wissenslücken tatsächlich auch zu schließen, ist, dass wir zwar, wir haben ein großes, wir haben kein wirkliches Forschungsdefizit, sagen wir immer, weil wir eigentlich viel wissen und auch wissen, wo wir noch hingucken müssen. Aber wir haben doch immer wieder auch aktuell politische Anlässe, bei denen wir merken, dass die Argumentation schwach ist, dass wir spezifischere Daten eigentlich bräuchten. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel das Thema Gewalt gegen Frauen. Da liegen die letzten wirklich repräsentativen, guten Daten, sind von 2004. Wir haben 17 Jahre später, die Gesellschaft hat sich verändert, die Bedingungen haben sich verändert, internationale Konventionen sind in Kraft getreten. Da braucht es aktuelles Datenmaterial. Und hier hinzuweisen, das festzustellen, zu sehen, aha, die Politik braucht eine Beratung, dahingehend, was müsst ihr eigentlich anders wissen? Anderes Thema, Armut. Wir wissen relativ viel über die Armut von Frauen, wir kennen viele Indikatoren. Was wissen wir aber über so eine Langzeitwirkung? Was machen wir über den Lebensverlauf mit Armutsfaktoren für Frauen? Und wie handeln wir dann eben entsprechend politisch mit diesem Wissen? Und das sind so einzelne Beispiele, wo ich mir wünschen würde und hoffen würde, dass die Stiftung mit all der Expertise, die sie dann aus den verschiedenen Bereichen bekommt und Einschätzungen, da genau eine Leitung, eine Steuerung hat, wo gesagt wird, hier muss hingeguckt werden, da können auch Kategorien oder Kriterien in den Fokus gerückt werden. Ich sage jetzt mal Intersektionalität als Stichwort, also Frauen mit Behinderungen, Frauen, die schon in Armut leben, alleinerziehende Frauen, um nur mal so ein paar Kriterien oder Kategorien zu nennen, die auch in Forschung miteinander zu verknüpfen, um dann wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die wir durchaus in den einzelnen Kriterien schon haben, die wir aber politisch eigentlich miteinander kombinieren müssten. Und hier auch da eine Beratung, ein Wissen und dann vielleicht auch eine Forschung beauftragen zu können, das finde ich wäre ein großer Mehrwert für diese Forschungskompetenz oder diesen Topf, der da vorgesehen ist. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt.
Vielen Dank. Und Frau Dr. Stiegler, bitte, Ihre Antwort.
Ich freue mich, dass ich noch mal darauf hinweisen darf, dass wir ja nicht nur die Gleichstellungsstiftung haben, sondern auch eine Gleichstellungsstrategie. Die ist ja verabschiedet worden von der Bundesregierung. Und wenn die ernst genommen wird, dann bedeutet das, alle Ressorts müssen erstmal einen Gleichstellungsplan aufstellen. Sie müssen Ziele formulieren und ihre Arbeit entsprechend ausrichten. Da ist aber eine gewisse Beratung notwendig und diese muss wissenschaftlich fundiert werden und die kann durch die Stiftung gewährleistet sein. Also eine Begleitung dieser Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung oder auch, jetzt träume ich mal ein bisschen von allen Landesregierungen und auch von den kommunalen Stellen, das wäre natürlich wunderbar. Aber also zumindest an der Stelle eine Unterstützung der Gleichstellungsstrategien. Das zweite ist die Gesetzesfolgenabschätzung. Die ist möglicherweise noch darüber hinausgehend. Auch da ist Beratung fachlich fundiert und empirisch fundiert mit Daten und Fakten. Da geht es um Gesetze, die jetzt nicht unbedingt gleich nach Gleichstellung riechen, sondern wo man vielleicht ein bisschen genauer hingucken muss und wo man eben entsprechende Folgen für die Geschlechterverhältnisse auch abschätzen kann. Auch dazu braucht man Fundus von Wissen. Und auch hier wäre die Beratung, die Stiftung leisten kann, sehr, sehr angebracht.
Vielen Dank. Noch eine Frage, Frau Ortler, bitte.
Genau, ich würde die letzte Minute sozusagen noch nutzen für noch eine Frage an Frau Fahr. Sie hatten eben und auch in Ihrer Stellungnahme nochmal gesagt, dass Sie es nicht gut finden, dass für die 4 Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, dass es sozusagen keine Kriterien für deren Benennung gibt. So würde ich es jetzt mal sagen. Könnten Sie uns vielleicht noch kurz sagen, welche Kriterien Ihrer Meinung nach da zugrunde gelegt werden sollten für die Besetzung?
Dankeschön. Frau Professor Fahr, bitte.
Frau Stiegler hatte vorhin darauf hingewiesen, wie sie sich das vorstellt hinsichtlich der Berufung aufs Direktorium. Also als notwendige Voraussetzung würde ich sagen, das, was wir Genderwissen nennen, nicht einfach nur in einem Fachgebiet gut sein, sondern dieses Fachgebiet von Genderwissen durchtränkt wahrgenommen zu haben und möglichst behandelt zu haben. Auch eine praktische Engagement in Gleichstellungspolitik ist sehr hilfreich, insbesondere dann, wenn das, was Frau Bothfeld so richtig gesagt hat, nämlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir in die Politik hinein vermitteln, das kann auch da gelernt worden sein. Natürlich ein wissensbasierte aktive Gleichstellungspolitik. Ich höre auf, weil die Zeit ist um.
Vielen Dank, das war eine richtige Punktlandung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Anhörung angelangt und ich danke vor allen Dingen den Sachverständigen, dass sie uns heute zur Verfügung standen. Ich danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und wünsche Ihnen heute einen schönen Abend und natürlich eine schöne Woche. Und damit schließe ich die Anhörung. Auf Wiedersehen.